damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X im neuen Jahr. Zu meiner Linken, Salim Samatu.
Zu meiner Rechten, Marvin Endres. Wie geht's? Sie haben sich richtig eingekuschelt, bist verschnuppert oder was?
Boah, ich war schon auf dem Weg zu einer Silvesterparty gestern und ich habe morgens einen positiven Test gemacht und dann nachmittags noch einen. Ich habe dann mit den Leuten noch die ganze Zeit so, ey, soll ich kommen, soll ich nicht kommen? Und es gibt halt Leute, die haben dann so Risikokontakte und deswegen besser nicht, obwohl ja eigentlich Corona vorbei ist.
Wie, hast du Corona gehabt, oder was?
Ich bin jetzt gerade positiv.
Ach so.
Das habe ich doch gesagt. Und der einzige Mensch, der sich freiwillig mit einem Corona-Positiven trifft, weil er komplett drauf scheißt, ist Salim Samatu. Alter. Ich bin ins neue Jahr gestartet mit dem alten Virus. Neues Jahr, alter Virus. Mir geht's gut, ich habe ein bisschen rumgehüstelt. Bei mir merkst du eh den Unterschied nicht, weil ich so viel rauche, dass es eh alles so ein Level ist an Husten. Gestern ging es mir ein bisschen räudig, heute bin ich wieder fit. Und der einzige Mensch, der gesagt hat, ja, wir chillen heute, machen eine Folge, obwohl du verfickt krank bist, für euch, Salim Samatu.
Ach, das ist doch für mich nix, Alter. Ich glaube doch eh nicht dran, Alter. Who gives a fuck? Also an krank werden. An Corona glaube ich schon noch. Oder kann man mittlerweile, warte mal, wir haben doch 2023. Erstmal frohes neues Jahr an alle.
Frohes neues Jahr.
Leute, heute, dieses Jahr wird auf jeden Fall noch apokalyptischer als das letzte Jahr. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir brauchen nicht diese komischen, alles wird besser. Das wird nicht der Fall sein, Leute, wirklich. Dieses Jahr wird eine Vollapokalypse. Ich sag's nur.
So.
Denkt an Freezer, wo Son Goku den nicht besiegt hat, als er noch in seinem kleinen Form war. It's not even the final form.
Naja gut, man könnte sagen, Leute, wenn ihr zu Hause da seid, dieses Jahr wird besser. Wenn man Politiker ist, aber wir sind ja keine Politiker, die das Land irgendwie hochleveln müssen.
Richtig.
Also ich glaube, sowohl als auch, ich glaube, dass auf der einen Seite es noch räudiger werden kann, in verschiedenen Bereichen, Wirtschaft und so weiter. Aber ich glaube, es gibt Bereiche, wo es nicht mehr räudiger werden kann. Weißt du?
Wo, was zum Beispiel?
Wo es nicht mehr räudiger werden kann?
Ja.
Ja, guck dir mal den Niedriglohnsektor, die sind eh schon so vercrackt. Für die wird es nicht mehr schlimmer. Ich glaube eher, dass so der Mittelstand sich die Hosen, dass der sich warm anziehen muss, weißt du? Mhm. Mittelstand, weil das Schrumpfen, Immobilien, dieses Ganze. Das, was wir letzten Jahre hatten, für die wird es bestimmt noch schlimmer. Klar. Aber für die ganz kleinen Leute, nein. Die sind eh schon, guck mal, wenn du schon am Arsch bist, wenn du sagst, es wird für jeden schlimmer, für den Obdachlosen. Der hat ja keine, also es kann ja nicht mehr schlimmer werden.
Doch, er muss viel mehr erbetteln, um dieselbe Bierflasche zu kriegen. Das meine ich ja.
Ah, meinst du, spürt die Inflation oder was?
Natürlich. Normalerweise brauche ich 2 Stunden für dieses Bier, aber jetzt brauche ich 3 Stunden.
Inflation kickt bei Obdachlosen.
Genau, da müssen wir mehr. Ich weiß gar nicht, das ist ja so. Ich brauche normalerweise 100 von diesen roten und dann habe ich ein Bier bekommen. Jetzt brauche ich 200 von diesen roten. Das ist eine Schande.
Boah, das wäre krass, wenn er die Inflation so aufzeichnet auf so einen Chart einfach.
Und der engagiert sich so voll für die Politik. Das kann nicht wahr sein, für bezahlbares Bier für alle. So, das ist sein einziger Slogan. Nein, aber ich glaube schon viele andere Sachen, Alter. Überleg doch mal, jetzt ist Netanyahu zurück. Weißt du noch, wer das ist, der Netanyahu? Mhm. Der war keiner. Genau, der war da so zu dieser Palästinenser.
Benjamin Netanyahu. Der war doch 1000 Jahre im Amt.
Genau, der ist auch schon 40 und jetzt wieder im Amt. Und der Palästinenser-Vernichter 3000. Und der kam jetzt zurück und seine erste Anordnung war, ey, ich mache jetzt noch mehr Siedlungen und noch mehr Siedlungen als je zuvor. Also da hat er auch gesagt, weil normalerweise reden wir immer über diesen Gazastreifen, ne? Hm? Wir reden über Gaza, aber das Westjordanland, das ist ja eigentlich immer nicht so in den News. Und jetzt hat er gesagt, nein, da werden wir jetzt noch mehr Siedlungen expandieren. Und alle sind angepisst. Die Libanesen. Und das erste Mal passiert das jetzt, dass die UN darüber diskutiert, ob die das verurteilen. Das erste Mal ever, wegen diesen Siedlungen. Dass die sagen, ey, das geht nicht. Weil das ist schon interessant, Gabriel. Guck mal, du weißt ja, dass Israel Russland ja nicht offen kritisiert für diesen Ukraine-Krieg. Mhm. Ne? So. Und das Faszinierende ist ja, der Grund, warum jetzt die UN im Zugzwang ist, bei Netanyahu, ist ja, weil das ja genau dasselbe ist, wie das, was gerade an Russland kritisiert wird. Dasselbe macht ja Israel, oder so ist ja Israel entstanden. Also ganz kurz, Ukraine wollte ja diesen Iron Dome, du kennst ja, der immer diese Humus-Raketen abfängt. Kennst du ja, diese drei China-Böller, und dann fangen das diese Iron Dome-Raketen von den Israelis ab.
Ja.
Warum machen die das? Eine Iron Dome-Rakete kostet ja so 100 bis 200.000 Dollar. Jedes Mal hochrasen. Das heißt, Palästini fliegt hoch, Iron Dome, 200.000 sind weg. Das heißt, für so einen Israeli, der dann jedes Mal eine 20 Millionen verliert, weil da so ein paar Humus-Raketen rüberkommen. Ne? Das ist ja der Sinn. Das ist ja... Das
ist wie so Rosinenbomber nur mit Humus.
Richtig. Ne? Aber nur, du musst jedes Mal 5 Richard Mille hochballern, um eine Rosine zu attackieren. Verstehst du? Das 5 Rated Meal gegen eine Rosine. Das heißt, diese Opposition, die diese Raketen darüber werfen, die wissen, dass sie nicht ankommen. Aber das juckt die nicht, weil die gewinnen ja Wirtschaft.
Wollen einfach nur Geld verbrennen.
Genau. Die sagen, also ich zitiere jetzt nur den Hisbollah-Chef, der sagt, ich weiß, wir töten zwar kein israelisches Leben, aber mindestens etwas, was denen genauso viel wert ist. Und so, das ist deren Strategie, dass die jedes Mal drüber ballern.
Und einfach die Kriegskasse leer ballern.
Genau, so. Und jetzt halte ich fest, die Putin, seine Logik ist ja, im Osten...
Lebt Putin überhaupt noch? Ich habe gar nichts mehr gehört. Ich glaube, der ist längst durch einen Doppelgänger ersetzt worden, oder?
Ich weiß auch, nein, der rastet. Ich glaube, dieses Jahr macht er den Sack
zu. Ich glaube, dass Putin letztes Jahr gestorben ist. Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt.
Genau, aber der Grund, warum die Israelis den Russen den Rücken stärken müssen, ist ja, weil das ja vom Prinzip her dasselbe ist. Also, du weißt ja, das Palästina war ja früher einfach nur das Land. Und dann, dank unserem deutschen Schnurrbart, Vertreter?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du weißt, wen ich meine.
Typ, der die Schnurrbärte verkauft hat.
Genau, der mit diesem Besenschnurrbart.
Ja, ja, der hat so einen Besen.
Genau, und
der war eigentlich Österreicher, ne?
Österreicher? Der war schon so ein bisschen so alles, war der. Der hat schöne Bilder gemacht.
Künstler.
An der hat er dafür gesorgt, dass ganz viele Juden ja nach Palästina gegangen sind. Und dann selbstbestimmungsrechte Völker, ganz viele Juden. Hey Leute, wir sind hier alle eine Volksgruppe, eigenen Staat ausrufen. So ist das ja entstanden, mehr oder weniger, 48.
Ja, das war jetzt die Bauernabkürzung, aber grob.
Ja, Araber, Juden rein, die Briten ziehen ihr Mandat, ihre Kolonie aus Palästina zurück. Hey Leute, das Land ist offen, Jude holt Israel, Geburtsort des Staates Israel. Statt zwei Staaten, ist jetzt noch so zwei Staaten und Israel. So, auf jeden Fall, Leute leben da. Und dann entscheiden die sich, ein Land auszurufen.
Ja, ist aber in dem Fall ein bisschen trickier, glaube ich, gewesen. Diese ganze Judenverfolgung und so.
Nein, Verfolgung mal weggelassen. Das sind zwar unabhängige Prozesse.
Ja, schon, aber ich glaube, dass diese, also dadurch, dass ja den Juden von den Deutschen so ein Unrecht getan wurde,
yes,
dass man da dann gesagt hat, die westlichen Mächte, wir müssen irgendwie dieses Unrecht wieder, weißt du, denen was geben.
So, jawohl, ne? Auf die Kosten von den Palästinis. Und das Ding ist, dass Russland ja exakt dieselbe Logik macht. Osten, weißt du noch das Bild, das wir gesehen haben? Da wohnen nur Russen. Selbstbestimmungsrecht, das sind auch Russen. Das heißt, für einen Netanyahu oder für einen Israeli, der kann nicht sagen, das ist böse, weil die machen ja genau dasselbe.
Haben das gemacht.
Genau, und machen die jetzt mit den Siedlungen. Deswegen brauchen die Siedlungen, weil du hast ja eigentlich nur zwei Optionen. Du hast da Palästinenser und du willst, dass das israelisch wird. Aber da wohnen nur Palästinenser. Was machst du? Du hast eigentlich eine
Zweifel. Als Israelis hin.
Schickst Israelis hin.
Oder Humusraketen.
Oder Genocide. Weißt du, wenn kein Palästini mehr da ist, kannst du auch ausrufen. Weil wenn niemand da wohnt, kannst du dir auch schnappen.
Ja, kriegst du was Unnötiges. Aber was denkst du, was wird mit dem Nix-Hörer, der kommt ja jetzt gerade ins neue Jahr rein.
Ja.
Wir nehmen diese Folge wirklich jetzt gerade, es ist 22 Uhr, nee, am 1.1. auf, ne? Also die kommt direkt gleich. Und wenn man so ins neue Jahr reinguckt, die Leute sind immer so am Böllern und so am Abcracken und so. Und jeder geht mit so guten Vorsätzen rein. Aber glaubst du, dass man so komplett seines eigenen Glückes schmied? Glaubst du, dass man in der heutigen Zeit noch seines eigenen Glückes Schmied sein kann oder dass man schon abhängiger ist, als man früher war von Politik und von Wirtschaft und Co.
Das war noch nie so deutlich wie jetzt gerade, wie abhängig man von Politik ist.
Weil wenn ich so mit meinen Freunden oder so rede, die nicht Selbstständige sind, die keine Künstler sind, die quasi nicht wie wir unseres eigenen Glückes Schmied sind von Natur aus, sondern in irgendeinem wirtschaftlichen Konzern, dann hörst du so, keine Ahnung, in St. Louis, Ford geht weg aus dem Saarland, ne, zum Beispiel. So, ein Riesenarbeitgeber bei mir in der Heimat, so, wo viele Leute arbeiten, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin. Und das ist dann schon stramm, weißt du, wo dann komplett auf einmal so eine ganze Region, wenn da jetzt kein Äquivalent kommt, mit neuen Arbeitsplätzen ins Wanken gerät, ne. Das sind so Sachen, die mich dann beschäftigen.
Ja, aber das ist ja wie das Herz rausreißen. Es ist ja nicht nur Ford ist ja wie das Herz. Aber das Herz versorgt ja auch alle anderen Organe. Und diese Organe sind äquivalent im Saarland die Zulieferer und so.
Genau, die ganzen Supplier, die da sitzen.
Genau.
Ich habe selbst mal da bei so einem Supplier für Ford gearbeitet, irgendwelche Motorenblöcke da mit so öligen Fingern montiert.
Digga, ich auch tatsächlich. Michelin. Michelin war auch ein Zulieferer von Ford.
Nee, also ich habe einmal bei ThyssenKrupp gearbeitet und einmal bei der NEMAG, Alter. Dillingen. Und bei ThyssenKrupp, was ist das für Crack? Weil ich habe da so Stoßdämpfer montiert in der Endmontage. Digga, das ist so ein Ratenjob gewesen. Es war extrem gut bezahlt und ich habe damals so, weiß ich mal, war eine Sommerferien oder so. Boah, ich habe mal mit meinem ersten Projekten, die ich so freiberuflich gemacht habe, richtig Geld in Sand gesetzt, also für damalige Verhältnisse. Und dann musste ich meinem Vater so irgendwelche Rechnungen überweisen, weil ich nicht überweisen konnte, so mit 17 oder so. Dann hat er gesagt, okay, dafür gehst du schön Nachtschicht machen, um das bei mir abzustottern. Da war ich den ganzen Sommer 6 Wochen am Fließband in der Nachtschicht, immer von 22 bis 9 Uhr morgens. Und da waren halt nur so Leute, die so, keine Ahnung, halt Alkoholiker sind oder pepsüchtig, um irgendwie diese Nachtschicht auszuhalten. Und bis auf den Vorarbeiter sind wirklich nur so absolute Crackies, so mitten im letzten Hochwald, Alter. Und da habe ich mir geschworen, dass ich irgendwie was machen muss, dass ich nie wieder sowas machen muss, weißt du? Also das war so einer der Momente, wo ich dachte, okay, Alter, vielleicht musst du doch studieren, vielleicht musst du doch irgendwie was ordentlich machen, dass du nicht in diesem Fließband. Also das ist ja wirklich, also diese 6 Wochen haben mich seelisch komplett gebrochen. Stell dir vor, du machst das mehrere Jahre. Du kannst von niemandem erwarten, dass er nicht Alkoholiker wird in diesem Beruf. Ich finde es sogar sinnvoller. Also ich glaube, wenn man diesen Beruf macht, muss man sogar Alkoholiker sein, um das auszuhalten. Das war so schlimm, weil du hast so ölige Finger, weil diese Endmontage von diesen Stoßdämpfern kannst du ja mit den Fingern machen. So, der tut nach einer Woche, tut dir alles weh, dann redest du mit irgendeiner, ja, das ist normal, ja, mir an, ich hab Gicht in den Fingern, das ist ganz normal mit dem Gicht in den Finger. Das ist hier normal, ja, mein Finger tut mal weh, aber das ist normal. Denke ich so, Alter, die hat sich auch damit abgefunden. Und dann in der Pause so, willst du auch was? Die zu Pep ziehen, um klarzukommen auf ihre Nachtschicht. Und das Witzige war, die hatten dann immer so zwischendrin kein Witz, so 50 hat so Pep gezogen und die hatte was mit so einem 30-Jährigen, der auch da gearbeitet hat, so Sugar Mami-mäßig. Und die hatte so richtig faulige Zähne und der Typ war eigentlich fresh. Hab ich gesagt, Alter, warum hast du was mit der? So offensichtlich, so jeder von diesen 8 Leuten in der Schicht wusste es. Und er so, ja, ich bin halt 8 Stunden am Tag hier, danach schlafe ich eh den ganzen Tag, wann soll ich dann bumse? Das so, Digga, das stimmt, das ist genau der gleiche Grund, warum man Alkoholiker wird. Wenn du in diesem Job bist, ist alles so egal, dass du diese 50-jährige Crack-Tussi am Fließband einfach fixt. Weißt du? Und was meinst du, wie viele Leute so eine Lebensrealität haben, dass sie da irgendwo in so prekären Beschäftigungsverhältnissen sich einen abcracken, nur um irgendwie über die Runden zu kommen? Und das Ding ist ja auch, für Leute ohne hohe Qualifizierung sind diese Berufe echt gut gezahlt, ne? So, diese Berufe, wo du so im Endmontage bist oder so irgendeine Hundepisse machst, also das, was quasi noch nicht von Maschinen gemacht werden kann, muss ja von irgendeiner Amöbe gemacht werden. So, und wenn du nur einen Hauptschulabschluss hast und nichts gelernt hast, und oder Geldprobleme hast oder zu faul bist für irgendwas Richtiges, den Job kann ja jeder ausführen. Du musst nur jeden Abend 22 Uhr auf der Matte stehen, dann kriegst du noch eine Nachtschichtzulage. Ey, ich habe da als Schüler, Student, ich habe da 17 € verdient, was aber vor 10 Jahren so ist wie heute 30, weißt du? Das war echt geil. Und da habe ich innerhalb von einem Sommer meine Schulden bei meinem Vater abbezahlen können. Also ich
Wegen der
bin da,
Schülerzeitung?
ja, Digga, ich habe da Nachtschicht gemacht, 6 Wochen, war rich. Mein Vater direkt antreten, Gabriel. Alles überwiesen, Feierabend. Ich wieder broke.
Hast du erzählt von dieser finanziellen Fehlinvestition deines
Boah, Alter, da
Lebens?
bin ich verfickter Abi-Jahrgang heute noch böse, Alter. Das ist richtig dumm. Ich war Schulsprecher auf meiner Schule. Hat mein Vater dir das erzählt, oder was?
Ja, ich bin
Das
totgelacht.
schlimmste Leben hängt mehr mit meinem Vater ab als ich. Also so die
Verstehe.
Reihenfolge der Söhne ist so Salim, dann mein Bruder und ich. Ne, die Katze noch dazwischen, glaube ich. Also Salim ist auf jeden Fall der Stammesälteste.
Joachim Endres. Mein bester Freund ab heute.
Sohn bei uns. Ja, auf jeden Fall, ich war Schulsprecher und dann auch in diesem hier so Abi-Ball-Komitee und so eine Pisse, ne? Und dann haben wir im Vorfeld so eine Umfrage gemacht, ja, wie viel Abi-Bücher jeder will. Und dann jeder so, ja, ich will zwei, eins für mich und eins für meine Eltern, nächstes ich will drei, eins für meine Oma, meine Eltern und mich. Halt so durchgefragt im Jahr, wer wie viele will. Dann kommst du nachher auf, keine Ahnung, 200 Bücher oder so, bestellst die halt, ne? In Vorleistung, ich habe die bestellt damals bei irgendeiner Druckerei, so. Weil die an dem Abend die Kohle einsammeln und dann am Abiball, die eine Hälfte war dicht, die andere Hälfte waren so, haben so diese Bücher gesehen und diese ohne Pissqualität, die waren so, ah, scheiß drauf, ich gebe jetzt keine 30 € für dieses Buch aus. Und dann bin ich wirklich auf 80% dieser Bücher, 30 € sitzen geblieben. Kannst ja rechnen, Alter, da habe ich so 5K Schulden gehabt, was als 17-Jähriger stramm war, weißt du? So, und.
Aber weißt du, was mir aufgefallen ist?
Ja.
War das dein erster Job in der Fabrik bei diesem Krupp? War das dein
Nee, ich
erster?
habe davor schon ein paar andere Sachen gemacht.
Was war der allererste Job?
Mein allererster Job, für den ich wirklich Geld gekriegt habe, war in der Gärtnerei, bei mir im Heimatort, Gärtnerei Jakobs, Bernd, bester Mann, das Grüne nach oben. Das war geil, das hat wirklich Spaß gemacht. Also den liebe ich heute noch,
Wie viel pro Stunde?
diesen Laden. Boah, das kann ich hier nicht laut sagen. Kommt direkt Finanzamt.
Viel oder wenig?
Wenig natürlich, wenig.
Nein, sag mal, das finde ich echt interessant.
Ich weiß es nicht, das muss dir kein Mindestlohn zahlen, so ein Schüler. 5 Euro oder so?
Guck mal, ich war bei den Weinbergen. Du weißt ja, Bad Kreuznach ist ja so Weinrebe-Ding, ne? Da haben wir 3 Euro pro Stunde gekriegt und diese Weindinger, das so zusammen zu füsteln und dann das so rumzudrehen. Weil es gibt quasi zweimal diese Saisonarbeit. Ja. Einmal diese Reben
heißt. Ich kenne das, ich komme ja auch aus einer Weinregion.
Genau, und dann, wenn geerntet wird, dann musst du es mit der Schere in so einem Eimer und dann kommt immer das größte Kind, da musst du so einen Rucksack so reinschütten und dann, das sind ja 2. So, das waren 3 Euro pro
Stunde. Aber 3 Euro schwarz wahrscheinlich, ne?
Natürlich schwarz, sonst 3 Euro, das ist grau, sonst Kinderarbeit, so, da war ich so 12 oder 13 und so. Und dann waren aber mit mir noch so bulgarische, rumänische Omas und sowas, ne?
Also, ja, die holen auch mal für so Ernte von so Rehe, also von Wein, aber auch Spargel holen die wirklich aus Polen, aus Rumänien, Osteuropa, die ganzen Saisonarbeiter rüber.
Saisonarbeit.
Weil denen musst du keinen Mindestlohn zahlen oder zumindest wird da ein bisschen so rumgetrickst, was ich auch krass finde.
Aber ich sag dir jetzt als Kind,
ja.
Rückblickend, weil heutzutage würde man das ja so als, da würden ja direkt so irgendwelche Hashtag Avengers würden mir sagen, das war Sklaverei und so ein Scheiß, ne? Du kennst ja dieses Gelaber.
Aber wurdest du wenigstens noch ausgepeitscht?
Ich wollte, aber die haben gesagt, yeah. Nein, das kostet extra. Dann hätte ich nur 2 Euro pro Stunde gekriegt. Und das ging mir hart am Sack, muss ich mich so selber peitschen. Aber das Ding ist, dass ich ja sonst, die Alternative wäre ja nichts. Also als Kind willst du ja unbedingt arbeiten.
Genau, weil es dir Spaß macht
auch. Um dich erwachsen zu fühlen.
Ja, ja, genau.
Und dann denkst du, ja, ich will arbeiten. Und dann ist dir alles egal. Also wenn du nichts hast, dann gibt es ja quasi, du kannst ja nicht von 0 auf 35 Euro Stunde mit Gewerkschaft.
Genau, ja, klar.
Du brauchst ja was dazwischen.
Nee, du musst ja auch mal in diesen Flow reinkommen. Also ich finde es auch sinnvoll, einen Nebenjob zu machen als Kind oder Jugendlicher. Tut es. War auf jeden Fall auch immer gut für mich. Ich habe gerade auch voll die interessante Idee. Sklaverei ist ja verboten. Aber was ist denn, wenn du, es gibt ja so BDSM-Sklaven.
Ja.
Und es gibt ja auch so Arbeitssklaven, weißt du, so Finanzsklaven, weißt du, so Typen, die gerne finanziell ausgebeutet werden.
Was, sowas gibt's?
Ja, also Typen, wie heißt es, Findom oder so, Finanzdominanz?
Femdom, oh mein Gott, ja.
Nee, Findom ist Finanzdominanz.
Dass du also drauf stehst, wenn du...
Wenn du von Frauen finanziell ausgebeutet wirst. Weißt du, so Sugar Daddy-mäßig, nur mit offensichtlicher Ausbeutung, dass ihn das erregt, wenn sie ihm das Geld aus der Tasche zieht.
Ach du Scheiße.
Ja, das gibt's. Und jetzt stell dir vor, du findest so einen Fetischtyp, so Fetischleute, die, also Sklaven, die drauf stehen, wenn sie auch beruflich ausgebeutet werden. Dann befriedigst du die ja, musst du das von denen nur schriftlich geben lassen. Dann brauchst du nur so eine Hardcore-Domina als CEO, die dann das da alles koordiniert. Dann hast du eine komplette Sklavenarmee. Das wäre theoretisch legal, oder?
Todeslegal, ja.
Weil du befriedigst ja einen Fetisch. Oder?
Ja, das Ding ist, ob Verdi das so abkauft. Also diese Gewerkschaft, was sie kaufen.
Das wäre geil, aber guck mal, Verdi ist ja eine Interessensvertretung. So. Die Typen wollen ja kein Geld. Das heißt, Verdi würde dann, wenn wir versuchen, den Geld zu zahlen, für deren Interessen eintreten, auf die Straßen gehen, dass wir die nicht bezahlen.
Ach, ja. Ja, weil ich habe den Typen mal damals gefragt.
Wir sind gegen die Einführung des Mindestlohns.
Ja, mit diesem Sklaven finde ich gut, aber das Ding ist, dass man diese Gewinnspanne mal abcheckt. Also wie viel bekommt der Weintyp, wenn er seinen Wein verkauft? Also diese Trauben. Es gibt ja 1000 Schritten.
Ja, aber meistens ist es doch, also in den meisten Fällen, gerade da, wo wir herkommen, Rheinland-Pfalz, Saarland, ist es doch so, das sind so kleine Weingüter, die selbst Wein herstellen und dann verkaufen, entweder regional oder an irgendwelche Edekas oder so angeschlossen sind. Klar, es gibt auch diese großen, die es dann an irgendwelche Ketten abgeben, die dann für Aldi oder so produzieren. Aber ich glaube, die meisten, also zumindest die ich kenne, so, ne, so ein Perl an der Mosel und dahin die Ecke, ne, das sind alles welche, die das selbst herstellen. Also und das Tetra-Pack. Es sind auch sehr, 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 sehr gute Weine. Nee, nicht Tetrapack, gute Weine. Also das ist die Ecke, wo ich herkomme, so Viertelstündchen von mir, da kommst du eine sehr, sehr gute
Weine. Aber wie ist da aufgefallen damals? Diese Tetrapack-Weine, wenn du jetzt keinen Markennamen hast, wie beim Wein, dann verkaufst du das jetzt es steht im Regal für, sagen wir, 4 Euro im Tetrapack.
Ja.
So. Und wenn du 4 Euro im Tetrapack da verkaufst, das meine ich jetzt nur die in Bad Kreuznach, wo ich war, verkaufst 4 Euro im Tetrapack am Ende. Ja. Diese Trauben zu ernten, diese Maschinen und dieser ganze Kram. Bis da diese 4 Euro, diese Gewinnspanne, ist ja schon so klein, dass wenn du überall auf einmal anfängst, da Mindestlohn zu zahlen, dann gibt es ja das Geschäft nicht mehr. Verstehst du, ich meine, für 4 Euro kannst du ja keinen.
Ja, guck mal, und deswegen gehen ja auch viele, also viele kleine Mittelständler sagen, hey, ich kann das nicht. Ne? Gerade da, wo es personalintensiv ist, ne? Gerade in dem Beschäftigungsbereich. Und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht falsch, da
Sklaverei zu
betreiben. Nein, nicht Sklaverei. Also klar, diese BDSM-Sklaven auf jeden Fall. Aber da zum Beispiel Kinder einzusetzen, why not, Alter? Guck mal, und dann nach der Gärtnerei, ich werde es nie vergessen, Graf Bruno, rest in peace, bester Mann, Alter, ist verstorben. vor 2 Jahren oder so, 1,5. Boah, den habe ich geliebt. Richtig geiler, alter, saarländischer Säpelbock, was so ein Typ, der den ganzen Tag so säuft und Schwenker frisst und so geil redet, hat wirklich so Hitler-Vibes gehabt, aber in sympathisch. Und ich weiß noch genau, der hat mich immer umgarnt, wenn ich im Sportplatz war, weil er da diese Wurstbude gemacht hat bei uns. Und wollte immer wissen, was ich in der Gärtnerei finde. Was verdient schon noch in der Gärtnerei? Ich hab ihm halt gesagt. Und dann irgendwann so, hier, ich gebe dir 1 Euro mehr, wenn du bei mir kommst. Aber bei ihm musstest du Holz machen. Weißt du, Holz hacken und so. Ist halt viel anstrengender, als so kleine Pflanzen zu säen. Ich hab ja voll, ich war ja die einzige Nicht-Frau in dieser Gärtnerei. Da haben ja außer mir nur Frauen gearbeitet. Die Männer waren überall Holz hacken und Schweine jagen. Und ich war der Einzige, der so kleine Pflanzen gemacht hat und so. Deswegen hab ich auch diesen grünen Daumen, weißt du ja. Bei mir Büro, Wohnung, alles ist ja voll mit Pflanzen, weil diese Zeit mich so geprägt hat. Und ich kenne mich auch mit Pflanzen echt besser aus, als beispielsweise mit Frauen oder so. Und,
Außer mit Mauerblümchen, da geht's nicht aus.
Mauerblümchen ist güßlich. Ja, auf jeden Fall hat der mich dann abgeworben und hat mich halt so nach und nach umgarnt. Erstmal 1 Euro mehr, gemerkt, macht der nicht. Und der hat in der gleichen Straße gewohnt wie meine Eltern. Du weißt ja, wo meine Eltern wohnen, da diesen steilen Berg hoch. Das heißt, nach der Schule steige ich unten aus. Der wusste genau, 13.05 Uhr kommt der Bus. Hat jeden Tag 13.05 Uhr da gestanden mit seinem Auto. Oh, ich bin gerade zufällig hier vorbeikommen, willst du insteigen? Eingestiegen, mich immer bearbeitet auf dem Weg nach oben, immer so 20 Cent hochgegangen. Und als wir dann bei 8 Euro waren, habe ich den Job gewechselt. Über Monate hinweg. Jeden Tag, ich bin da 6,20 Euro, wenn du bei Maisch kommst, gucke. So hat er mit mir geredet. Und dann habe ich gesagt, Bruno, für 6,20 Euro mache ich das Donuts. Nächsten Tag, ich bin da 6,30 Euro. Und so hat sich das hochgeschaukelt. Und als ich dann bei 8 Euro war, bin ich dann zu ihm gewechselt. Und ich weiß noch, ich habe den ganzen Sommer da geschuftet, meine Hände sahen aus wie der letzte Obdachlose, weil ich immer so Holz hacken musste. Dann waren wir im Wald und haben so, weißt du, so, kennst du das, so eine Poller? Also wenn quasi, wenn du durch den Wald fährst, dann liegen doch da manchmal so aufgetürmte, abgesägte Bäume, wo so mit so Spray was draufsteht. Das ist eine Markierung, wem das gehört. Entweder der Typ, der es gefällt hat für sich selbst, oder meistens macht es der Förster weg von der Gemeinde und schreibt dann drauf Graf für Bruno Graf. Oder Endres ist für Salim, ist für Marvin Endres, ne? So, dann weißt du, okay, es gehört dem. Sind wir in den Wald gefahren, haben immer diese Pollern klein geschnitten. Du hast ja wirklich Bäume, machst die dann auf so kleine Stücke, sodass du sie zu zweit aufladen kannst. Dann fährst du die dahin, dann werden die in gespalten und dann klein gehackt, bis du so 30er Stücke hast, die du auftesseln kannst. Ne? Brennholz. Und das haben wir verkauft an Privatleute, weil das ja viel, viel günstiger ist als quasi andere Heizmethoden. Das heißt, da wo ich herkomme, heizen viele mit Holz. Und dann, weißt du, der Meterpreis vom Holz, der bewegt sich ja auch. Und der hat immer so ein bisschen spekuliert. Oh, man will noch warten, wenn der kalte Winter kommt, da geht der Meterpreis 20 Euro hoch. Dann hat er teilweise Leuten, die Holz angefragt haben, gesagt, der hat gerade nichts, nur um zu warten, dass der Meterpreis, also Meter ist quasi Quadratmeter Holz.
Gesetzter
Meter. Ey, was wir Meter Holz durch die Gegend gefahren haben, das ist so ein Business, der Typ hat sich so die Säcke blutig verdient. Unfassbar. Rentner, Frührentner, wegen irgendeiner, also musste zur Dialyse immer, weißt du, er hat keine Nieren mehr gehabt, das heißt alle 2 Tage Dialyse und zwischendrin halt Holz gemacht. Und er selbst konnte nicht mehr viel arbeiten, wegen Dialyse. Der ist immer nur gefahren und hat uns wie ein Sklaventreiber, der hatte immer so, also wirklich bis kurz vor seinem Tod hatte der, seit man denken kann, also wenn ich mit heute 40-Jährigen rede, die waren vor 20 Jahren auch schon bei dem, immer so 12- bis 17-jährige Knaben 3-4 dabei, die er eingesetzt hat. So, und immer einen dienstältesten Knaben, so, war ich auch mal irgendwann mit 18 dann, der die anderen koordiniert hat. Und das Krasse ist halt, ich nie vergessen will, ich habe den ganzen Sommer da gearbeitet bei dem Typen. Dann haben wir da gesessen in seiner Kneipe, da habe ich so mit Mirabellenschnaps abgefüllt, damit ich nicht mehr so zurechnungsfähig bin bei den Abrechnungen. Boah, ich habe nie Bock gehabt, mit dem zu saufen. So ein alter Mann halt, der da irgendwas rumpraddelt mit so einer Stimme, die kein Mensch versteht. Oh, das ist schon mal ein Fleischkäse, oder? So redet er. Hat er geredet, rest in peace. Und dann weiß ich noch genau, ich habe es nie vergessen, wie wir zu diesem Abrechnungsthema kamen. Das war noch schlimmer als mit diesen Schülern. Er hat diesen Abrechnungszettel.
Ja, Bruno, ich habe den Sommerlot 300 Stunden geschafft.
Da habe ich so 300 Stunden ihm aufgeschrieben. 8 Euro und dann hier, das, hin und her. Und dann
8 Euro so, ist aber viel.
Ja, pass auf. Und dann war ich so, krass, das kann ich mal ein Jahr chillen so, ne? Und dann habe ich mir das alles angeguckt mit ihm. Und dann hat er so verschiedene Aufzeichnungen von verschiedenen Einsätzen. Oh, welcher hat noch? Da waren wir doch im Einsatz. An dem Tag hast du mir nicht gut gefallen. Zack, keine Kohle für den Tag. Nächste Ding, der will ich nicht mehr. Da habe ich ja doch ein Bier geholt in der Kneipe und ein Fleischkäse weg. Da sind mir quitt. Ich so, hey, das sind doch 8 Euro oder so, weniger als 8 Euro. Ich habe da 8 Stunden gearbeitet. Ja, und Benzin muss ich noch drauf rechnen und so. Hat der mir da einen nach dem anderen auseinandergezogen. Ey, ich habe da gehockt. Und dann am besten war, so heißen noch die restlichen Stunden. Und da stand so 76 oder so. Und ich so, Ja, hier, 76 plus. Hat gesagt, ja, plus ist für mich. Also plus ist für mich. Dann habe ich gesagt, aber hier auf der anderen Seite steht die gleiche Zahl mit Minus. Und er so, Minus ist gehend deich. Also hat gesagt, plus ist für mich, Minus ist gehend deich. Das heißt so viel wie plus ist für mich und Minus ist gegen dich. Das heißt, egal was im Zettel stand, ich hatte keine Chance, von dem einen Cent zu kriegen.
Wie, der hat dich nicht bezahlt?
Nein, der hat mich den ganzen Sommer nicht bezahlt. Erst Jahre später, weil ich dann nicht mehr da gearbeitet habe, als ich mich dann nochmal einsetzen musste, wo ich Personalmangel hatte, hat er mich dann rückwirkend für ein paar Sachen noch ausgezahlt. Aber ich habe bis heute, wenn ich es auf die Stunde runterrechne, boah, ich bin nicht mal 2 Euro geschnitten für die Stunde. Das war wirklich schwerste körperliche Arbeit. Aber, was man halt sagen muss, der hat immer geil geschwenkt mit uns, also gegrillt, immer geil gesoffen und so. Es war auch ein geiler Typ, aber das werde ich nie vergessen. Also ich habe wirklich so Jahre meines Lebens umsonst Holz gemacht, mehr oder weniger.
Und ach du
Scheiße. Ja. Ja, ich hab den geliebt, das war ein geiler Typ. Das war halt so ein Typ wie wir, halt so ein Jongleur, Alter.
Ja, jeder macht das anders, Mann. Wenn du so siehst, teilweise, was so teilweise bei Leiharbeitern, bei so Leihfirmen abgeht, die machen das ja genauso fast. Die sagen dann ja immer, also deren Konzept ist ja voll einfach. Also wenn man das so rumhatet wegen... Und diesen Begriff Sklaven muss man auch aufhören zu benutzen eigentlich. Weil das so hart respektlos, so den OG-Sklaven gegenüber. Weißt du, wie ich meine? Dass man jedes Mal, wenn irgendetwas so nicht den Gewerkschaftsstandards entspricht, das so als Sklaverei abzutun. Das war ja trotzdem eine tolle Erfahrung für dich mit dem Holz. Dein Bizeps hast du bekommen.
Das ist wie beim Schwarzwälder Schinken, dass die echten Sklaven sagen, nur wir dürfen Sklaven genannt werden.
Nur wir dürfen Schwarz...
Zeigen sie ihren Rücken, weißt du? Haben sie etwa das? Nur 3 Peitschenhiebe auf meinen Nacken.
Genau. Und das Ding ist, dass so ja jeder denkt. Dieser Typ war eigentlich richtig gut. Dieser komische, ich weiß nicht, wie der heißt, auf jeden Fall dieser Dialyse-Johnson, der ist quasi Spiegelbild für, wie die Welt hier funktioniert. Man geht ja zu dem Typen, den man haben will. Und man fragt ihn, ey, Gabriel, du, ich sehe hier, du wohnst hier in einem Zelt aus Hundekot. Wie viel bekommst denn du so pro Stunde? Und der sagt, was ist eine Stunde? Das ist eine gute Einstellung. Und dann sagt er, weißt du was, ich gebe dir... $1. So, einen ganzen Dollar, Brother? Yes. Muss nur mitkommen. So funktioniert das ja. Also du nimmst die Baseline, Hundehaufen Zelt und nicht wissen, was eine Stunde ist. Der kann ja nicht Verdi
anspruchen. Der hat nur Kinder eingesetzt, ja. Die er nicht ordentlich bezahlen musste. Aber dann später, wie gesagt, die letzten Jahre, wo er dann auf Effizienz getrimmt war, da war ich dann später nochmal im Einsatz. Da war ich dann auch schon so 18, 19, würde ich sagen, also schon so Studienalter. Und da waren wir dann immer mit Leuten, also um die 20 plus minus. Und da haben wir dann richtig geschafft, also richtig so bam, bam, also richtig so ein paar Meter die Stunde weggeballert. Ne? Und da hat es sich dann für ihn auch gelohnt. Da hat er uns dann wirklich am Ende so 10, 12 Euro immer gezahlt. Und diesen Maschinen, also die Typen, die wie der Commander und so, weißt du, die dann auch Geräte eingesetzt haben, Spalter und so, die nicht nur Lakaien waren, sogar 15 Euro. Also er hat am Ende, weil er gemerkt hat, seine eigenen Kräfte schwinden langsam, uns dann ordentlich bezahlt, aber die ersten Jahre, das war wirklich, es war so ein bisschen learned for life, weißt du? Und was ich an dem Typen geliebt habe, der hat mir so viel beigebracht, was man heute einsetzen kann. Ich habe noch nie einen gesehen, der so legendäre Geschäfte eintütet. So, der geht dann zu irgendwelchen alten Leuten, verkauft denen irgendwie Holz, guckt sich genau an, ah, da soll das aufgesetzt werden. Okay, 8 Meter Holz hier hin, alles klar. Dann rechnet er da irgendwas. Dann schafft er es irgendwie, dass 8 Meter oder das 6,5 Meter optisch aussehen wie 8 Meter mit irgendwelchen Tricks. Schon mal 200 Euro drin. Dann schafft er es irgendwie, dem Typen noch zu überreden, ich bringe dann noch einen Meter extra, der logischerweise übrig ist, wenn er das anders aufgesetzt hat. Und dafür kann ich hier dann alten Anhänger noch mitnehmen oder irgendwie sowas. Weißt du, immer so Deals gemacht. Ey, es waren Dinger. Manchmal habe ich mich so angerufen, wir müssen noch kurz danach wadern, irgendeine Motorsäge abholen bei irgendeinem Schmidt Immes. Und ich so, was? Sind wir bei irgendwelche Typen gefahren? Die hat er dann mit Schnaps abgefüllt, hat irgendwelche Hundepisse-Deals gemacht, wo so 3 Meter Wurstseil gegen so Ziegenkäse und irgendwelche Motorsägen getauscht hat. Und am Ende des Tages stand immer irgendein Holzdeal, den er nur bruchstückhaft abgewickelt hat. Weißt du, wie viele, ich will gar nicht wissen, wenn der noch leben würde, wie viele Holzklagen da eingehen von Leuten, die da Holz bestellt haben.
Warte mal ganz kurz. Der hat basierend auf einem Deal, der nie zustande gekommen ist,
irgendwelche Side-Deals
gemacht. Ja, aber der hat ihn nicht ausgeführt.
Zum Teil hat er sie ausgeführt. Aber es gab viele, die gesagt haben, ich kriege noch 8 Meter Holz seit letzten Winter. Ja, kommt bald, das Holz, so weg, wächst noch.
Langsam, das heißt, der geht hin und sagt sowas wie, ey, du willst diesen Lamborghini hier kaufen? Perfekt, ich gebe ihn dir für 200.000, aber dafür bekomme ich jetzt noch hier deine Lampe und sowas. Ich nehme die Lampe mit, aber der Lamborghini kommt nie.
Der kommt schon irgendwann.
Aber nicht.
Aber halt so Mischung aus Lampe und auch so Lamborghini, weißt du?
Boah, heftig.
Ja, aber der Typ, also ich habe sowas noch nie erlebt. Der hat mich wirklich, das war Learn for Life. Vor allem, ich war vorher dieser Gärtnereityp, Weltklasse, war so der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Guter Typ. Und dann hast du halt hinterher diesen Trickbetrüger, der wirklich jeden ums Ohr gehauen hat. Und jeder immer nur, wenn du irgendwen gefragt hast, ja, der ist ein Schlitzohr. Schlitzohr. Und ich habe damals.
Schlitzohr ist einfach Betrüger, den
genau, du. Genau, ich habe damals Schlitzohr, habe ich immer als so was Nettes abgetan. Aber dadurch, dass ich ihn dann erlebt habe, Schlitzohr, war ich so, krass, das ist also ein Schlitzohr, Alter. Der war wirklich ein Schlitzohr. So. Und sowas prägt dich ja. Also ich glaube, jeder Unternehmer, in Anführungszeichen, hat hier irgendeinen prägenden Typen. Also ich glaube, dass Elon Musk oder Jeff Bezos auch so ein Schlitzohr früher hatte.
Nein, weißt du, was bei mir das Schlitzohr war? Steve Jobs war das Schlitzohr. Aber das, wo ich Schlitzohr-Moment war, war, als ich über eine Live-Firma, bei uns in Bad Kreuznach ist immer so, Michelin ist so das, der heilige Arbeitgeber. Ne? Das was in Ingelheim, ist das Böhringer, so Mainz, yeah, ist das Schott. So jeder hat immer so sein
Daimler in Stuttgart.
Genau, weil das ist so, das sind so Bauernmythen. Wenn du einmal in Michelin bist, dann hast du das Geschäft. Ja. Also gerade, oder Toiletten putzt oder Toiletten lutschst. Du wirst es dort schaffen. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich da nicht arbeiten konnte. Ich war da so, ja, wie komme ich noch rein? Ja? Über eine Live-Firma.
Warum hast du fucking Aussie?
Ich kann was Kreuznacher Dialekt nicht machen, deswegen. Und dann bin ich da einmal gearbeitet über eine Live-Firma. Da kriegst du so, keine Ahnung, 6 Euro pro Stunde. Und man hat mir immer erzählt, bei Michelin bekommst du so 34 Euro pro Stunde. Und dann dachte ich, ja, aber dafür ist das nur Beginn und so. Geh ich da rein? Und dann auf einmal stehe ich dort neben dem gleichen Türken, mit dem ich das mache. Neben so einem Türke. Os hieß der. Und dann auf einmal, dieser Name hat mich auch immer todesverwirrt. Ich sehe immer so ein O-G-U-Z, da ist nur Os. Ich so, Bro, wozu? Weißt du, wie man Os schreibt?
Ja. Yeah.
Oguz. Yeah. Genau, und dieses G-U ist aber stumm. Das heißt, ich stehe neben dem und mache genau dasselbe. Hole so einen Reifen. Nee. Reifen. Nee. Und ich so, Digga, wie kannst du auch deine Familie und so ernähren? Der erzählt mir so, dass er so Kinder hatte. Ich war so ein Kind. Und der so, ja, wenn ich mit deinen Kindern und so habe. Und ich so, ja, Digga, wie kannst du deine Kinder bezahlen? Also mit 6 Euro pro Stunde. Ich habe nicht verstanden, dass es Unterschiede gibt. Mhm. Und der dann so, aber ich krieg 40 Euro pro Stunde. Und ich so, hä, wie? Auf einmal nur dasselbe.
Ja, 40 Euro pro Stunde kriegt er nicht.
Mark.
Ah, ja. 20 Euro, ja.
Hart unnötig gelogen gerade. Vielleicht waren das auch 30 Euro.
Oder 20 Euro. Ja, 20 ist realistisch, glaube ich.
Mark habe ich ja gar nicht miterlebt. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe, wieder aus Reflex. Macht gar keinen Sinn, diese dumme, so scheiße gelabert.
Guter Vorsatz, das neue Jahr weniger lügen. Weniger unnötig liegt. So, Digga, als du nach Deutschland kamst, gab es schon Euro, Alter. Ich habe Mark noch miterlebt. Mein erstes 5-Mark-Stück, Alter. Das werde ich nie vergessen.
Da hat man das doch immer verdoppelt. Da hat man immer so 20 Euro, schon 40 Mark.
Meine Oma macht das heute noch.
Auf jeden Fall habe ich mir da damals die Frage gestellt. Ich so, okay, wenn ich 6 kriege, wer kriegt dann die restlichen 10 oder 15? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja,
die Zeit hat bei der Firma, Alter.
Genau, und dann ist mir aufgefallen, zum Beispiel wir bei Apple. Apple ist ja, obwohl es mit Technologie und sowas funktioniert, sind ja Minimum 3 Sklaventreiber, damit du dieses wundervolle christliche Geschöpf benutzen kannst. Einmal hast du die in Kongo, diese Kobaltminen, die nur funktionieren, wenn das Leute abschürfen. Und die bekommen ja auch so ein fixes Ding und das holen die von Hand. Das ist auch Kinder und so. Das ist Nummer 1. Aber das Wichtige ist, wenn du im Kongo bist, die Leute da haben ja keine Alternative. Das heißt, es gibt entweder Kobalt schürfen, was giftig ist, oder nix. Und dann sind wir wie dieser Holzhacker oder ich bei Weinbergen. Dann nimmst du doch lieber Kobalt statt nix. Verstehst du, was ich meine? Und dann noch das Zusammenbauen. Das ist der zweite Schritt. Ich will jetzt die Firmen nicht sagen, die in China diese Leiharbeiten zwischenschalten. Aber du musst das ja so richtig zusammenfriemeln, so ein iPhone. Hast du gesehen, wie das gemacht wird?
Ja.
Du, das kannst du ja nicht mit Maschinen machen.
Das ist ja mittlerweile bei allem so. Genau. Das ist ja so High Technology, Alter.
Aber jetzt halte ich fest, wenn du diese chinesischen Dinger nicht benutzen würdest, wo die ja wirklich Trampolin haben. Hast du gesehen, ne? Die haben so Netze.
Ja.
Das heißt, der Tim Cook damals, der hat gesagt bekommen, dass da voll oft Suizid begangen wird. Dann meinte der, wie Suizid? Warum habt ihr keine Netze? So, das war seine Antwort. Dann ist er hingegangen. Es gibt sogar so ein Ding,
was
so
eine Netze.
Also, wenn du in China das zusammen friemelst. Das Problem ist, die ganze Welt will iPhones. Problem ist, das ist aber Handarbeit. Das kannst du nicht mit. Das kannst du nicht mit Maschinen zusammenbauen, das iPhone.
Die Endmontage sozusagen
die auch wieder. Endmontage.
Genau, das ist ja oft eine Endmontage, bei vielen
Technologien. Bei vielen. Die Maschine kann das nicht machen. Du brauchst diese TSMC-Chips, da kannst du nicht mit Ausschuss rechnen. Diese Chips und alles, was da drin ist, ist übertrieben wertvoll. So, das heißt, du schaffst es nur, ganze Welt will etwas und du hast Leute. Das heißt, die Leute machen dort teilweise in 16-Stunden-Schichten, müssen die nonstop fast unerfüllbare Quoten erfüllen. Ne? Das heißt, wenn jemand da den Quoten nicht hinterher spurt, dann wird er gedemütigt, ausgelacht und sowas.
Ist so ein bisschen Squid Game-mäßig, kann man sich vorstellen.
Oh mein Gott, Squid Game, bestes Beispiel. Aber denk dran, die Leute hatten vorher nichts. Es ist immer wie wir vor dem Holz hacken.
Deswegen sage ich ja Squid Game.
Squid Game. Das heißt, die müssen das machen und dann irgendwann hat es angefangen, dass da Suizide passiert sind. Dass die Leute aus den Fenstern gesprungen sind, weil die es nicht mehr ausgehalten haben und sind unten dann aufgekommen und
die Tabs schließen müssen, ja. Ha? Was? Hättest du das was? Ich hab gesagt, die hätten die Tabs schließen müssen. Scheiß drauf.
Welche Tabs?
Tab. Egal, wegen iPhone. Scheiß einfach drauf. Du sagst aus dem Fenster, Tab, ist egal. Das war zu...
Boah, heftig.
Das war so,
dass man das überhaupt noch Fenster
um die Ecke, nennt. Um die Ecke gedacht.
Windows. Okay,
das ja, ist früher, früher ist das Fenster, oder? Das ist Tab.
Nein, ne? Diesen Gag müssen wir schön würdigen. Auf jeden Fall springen die da raus und dann haben, die das dem Tim Cook erzählt. Und dann hat der Tim Cook gesagt, Dicker, warum habt ihr denn keine Netze? So, und dann hat er da einfach so Netze aufgebaut, dass wenn die Leute rausspringen, direkt wieder hoch an die Endmontage zurückkatapultiert werden.
Also trampolinmäßig.
Genau. Springen sie so und dann...
Ah! Lass mich das vorstellen wie so ein Simpsons-Intro einfach. Suicide.
Aber dann rechnest du, das sind über 250.000, die da engagiert werden mit den Zusammenfriemeln. Die, glaube ich, pro Tag, vielleicht pro Jahr, kosten die $3.000. Eine Person. Mhm. Pro Jahr $3.000. Mhm. Ist ja auch umgerechnet für die übertrieben viel. Aber wenn die nach westlichen Standards das zusammenfriemeln müssen, würde ja A, die Montage länger dauern und B, kostet dann 3.000 im Jahr, wird dann 100.000 im Jahr mit Sozialabgaben und so ein Kram.
Das ist ja alles klar.
Und dann ist Apple bankrott.
Ja, genau. Und das ist halt immer die Frage, ne? Also auf der einen Seite kommerziell irgendwie was machen und auf der anderen Seite halt Menschenrechte, ne? Also das ist ja das, was alle großen Konzerne haben. Und ich glaube, wenn man von vornherein nachhaltig rangehen würde, wäre es zwar besser für die Menschen, aber dann gäbe es viele Produkte nicht. Weißt du?
Gar nichts.
So, das ist halt das Problem. So, natürlich sind Menschenrechte wichtig, aber dann würden wir heute noch Nokias benutzen.
Aber weißt du, wo das auch das beste Beispiel ist? Bei fucking Schrimps. Überall ist das drin. Schrimps ist auch die feinste Handarbeit.
Garnelen meinst du, so kleine?
Genau, diese Garnelen, diese Schrimps. Die funktionieren nur dank thailändischen Sklavenschiffen. Wir nennen das halt Sklaven.
Aber ist da auch Kobalt drin, oder was?
Alles ist da drin.
Hast du den Schrimp so aufgemacht? Chip rein. Aber da macht das Netz sogar Sinn. Das heißt, die Schrimps liegen im gleichen Netz wie diese Suizid-Willys.
Erstens das. Und zweitens, am interessantesten ist es, bei den, also jeder macht ja, Apple und so geht dahin, engagiert Leiharbeitsfirmen, damit, wenn da irgendwelche, wie du es genannt hattest, Menschenrechtsverstöße sind, dass die nicht direkt auf Apple zurückgehen, sondern auf diese Zwischenfirma, die ja meistens von denen selbst
gegründet wird. Ja, und die selbst hat aber dann auch wieder in China eine Unterfirma.
Genau.
Das heißt, sie wird nach chinesischem Recht eh durchgewunken. Als würdest du irgendein Unternehmen, was Milliarden macht am Arbeitsmarkt in China. Dicke, du kannst so froh sein, wenn du dann nicht, wenn du im Netz landest, direkt als Schrimp verarbeitet wirst, Alter.
Und am
witzigsten, ich wette sogar, das sind ehemalige Apple-Mitarbeiter, die ganzen Schrimps in Thailand.
Genau, aber am witzigsten, das ist ja organisatorisch, wie du Leute, ich sag jetzt nicht ausbeuten oder versklaven, weil ich selber würde genau dasselbe machen. Also ich aus der Perspektive von dem Handy-Friemler. Ich war doch mal in der Position. Ich habe das ja genauso gemacht. Ich war so, ich will arbeiten, meine Eltern verdienen nicht viel, ich krieg nichts, ich muss irgendwoher Cash
kriegen. Du, ich finde, wie gesagt, ich finde es vollkommen nachvollziehbar.
Aber warum denn das Ganze
wenn ich nicht so? Wenn ich nicht so ein gutes, ich heule gar nicht rum, ich bin tiefenentspannt.
Nein, ich meine so allgemein der
Aufschrei. Ach so, allgemein, ja. Also, keine Ahnung, wenn ich nicht so ein gutes Elternhaus hätte, wenn ich mir so angucke, was diese ganzen Menschen aus meiner Heimatregion machen.
Du hast ja nicht
so
davon profitiert, von deinem Elternhaus.
Wie meinst
du? Dein Papa hat ja dafür gesorgt, dass du dir alles selber erkämpfst.
Genau, aber wollte ich gerade sagen, wenn ich nicht so ein gutes Elternhaus gehabt hätte, die mich so, gemacht. Warte mal,
ach so,
die mich so, da, darum geht's ja, genau darum geht's ja, dass sie mir nicht alles in den Arsch gesteckt haben.
Nix, du hast gar
wenn ich nicht so ein gutes Elternhaus gehabt hätte, was mir nicht beigebracht hätte, sich selbst um Sachen zu kümmern. Darauf wollte ich ja hinaus. Ich wollte im Gegenteil von Goldener Löffel.
Entschuldigung, ja.
Du kennst doch meine Eltern.
Ich hätte dich aussehen lassen
müssen. Wenn ich nicht so ein Elternhaus gehabt hätte, das mich so sinnvoll erzogen hätte, wäre ich genauso ein Cracky geworden und würde jetzt da mit dieser Stoßdämpfer-Endmontage diese 50-Jährige ficken auf Crack. Weißt du? Und deswegen ist es einfach wichtig, wenn ihr da draußen Kinder habt oder Kinder seid, was ja auch sein kann, sucht euch einen Job, lernt, was es für räudige Berufe gibt, mit euren eigenen Blut, Schweiß und Tränen. Und das ist die größte Motivation, dann was zu studieren. Oder wenn ihr keine Möglichkeit habt zu studieren, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich irgendwo rauszukämpfen und macht was, wo ihr Spaß dran habt, aber wo ihr auch eine Perspektive habt. Weil sich abhängig zu machen von einem Arbeitgeber oder einer Branche, die am Sterben ist, oder von irgendwelchen anderen volatilen Parametern. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht mehr unbedingt ein Testzentrum eröffnen.
Ja? Außer man weiß was.
Außer ihr wisst was, was wir nicht wissen.
Ihr habt so eine Telegram-Gruppe mit Bill Gates, der sagt, Gebrüll, ab nächsten Monat geht's wieder los, Gebrüll.
Bill Gates hat so Fledermaus-Emoji geschickt.
Aber das, was du gerade empfohlen hast, ist genau der Grund, warum wir ja so einen Fachkräftemangel haben. Weil wir haben ja erlebt, du weißt ja noch, zu unserer Zeit, da haben ja nur so 4 Leute pro Dorf haben ja Abi gemacht.
Ist echt so, das war fast unmöglich.
Genau, aber da war die feste Einteilung. Abitur, Arzt, König, Legende, Realschule.
Arzt, König, Legende. 3 ganz klassische Studienberufe. Entweder studiert man Medizin, Monarchie oder Legendentum. Das sind die 3 Studiengänge für Leute mit Abi. Arzt, König, Legende. Das sind die 3 Berufe, die man mit Abi werden kann.
Arzt, König und Legende. Oder eine königliche Legende, der Leute zufliegt. Eine königliche ärztliche Legende.
Das klingt wie so ein Titel. Kommen Sie rein, Sir, Sie königliche ärztliche Legende. Wie ist Ihr Name? Alfred McWilson, Sir.
McHitchcock. Auf jeden Fall, das ist der Grund. Das heißt, dadurch, dass wir dann diese künstliche Inflation von Abitur haben, von diesen separaten Dingern, Hauswirtschaftsabitur, Wirtschaftstechnisches, jeder kann sich das irgendwie zusammenfriebeln, sodass jeder quasi, wenn du Abi hast, wirst du ja fast schon gezwungen zu studieren. Weil wenn du
mit keine Abi, Ausbildung mehr, ja.
Genau, weil wenn du mit Abi Ausbildung machst, sagt dir ja jeder, warum hast du nicht direkt Ausbildung gemacht? Du fühlst dich ja fast schon, als wäre das eine Verschwendung.
Handwerk findet keine Lehrlinge mehr.
Genau.
Das Krasse ist, Handwerk kannst du jetzt gerade, also mit einem gut erlernten Handwerk, kannst du mehr Geld verdienen, als mit irgendeinem Dienstleistungsjob, wo es 1 Million Dummschwätzer gibt, die keiner will.
Genau.
So, wie viele Leute in dieser Medienbubble, Dienstleisterbranche und so weiter sind jetzt gerade am Raten fressen?
Genau.
Weil es einfach zu viele von denen gibt, weil jeder will irgendwas in die Richtung machen.
Richtig.
Und als Handwerker hast du ja die Lizenz zum Geld drucken, weil der Markt immer kleiner wird.
Richtig.
Weißt du? Also der andersrum. Der Markt wird immer größer, aber das Angebot wird immer kleiner, weil es immer weniger Handwerksbetriebe gibt.
Also die Nachfrage wird immer größer, aber das Angebot wird immer kleiner.
Genau.
Genau darum geht es.
Genau solche Branchen muss man eigentlich suchen. Wachsende Nachfrage, sinkendes Angebot. Oder kleines Angebot. Weil das ist ja eigentlich, früher hat jeder sowas gemacht, oder jeder Schaffer. Weißt du, am Bau geschafft, keine Ahnung was. Und kein Mensch wollte das machen. Man wusste, schuften, wenig Geld, Ausbeutung. Heute ist genau andersrum. Versuch mal, wenn dein Bad kaputt ist, hier so einen Sanitär-Willy zu finden. Versuch mal, wenn irgendwas mit der Heizung ist, einen zu finden. Versuch mal, irgendwen zu finden, der dir dein Dach deckt, wenn jetzt hier so ein Ziegel runterfällt. Das ist richtig schwer. Wenn du nicht aus dem Saarland kommst, wo du jeden persönlich kennst, suchst mal eine Stadt zu finden, Alter. Ciao.
Nee, es geht nur mit Einwanderern und so. Aber das meine ich ja. Das heißt, jeder studiert. Das heißt, du hast diesen Fachkräfte-Ausbildungsmangel ja automatisch. Und dann tun die natürlich importieren mit irgendwelchen Leiharbeitern und sowas. Und dann hast du halt noch, das ist ja der Grund für diesen ganzen Fachkräftemangel und diese Wirtschaftskollabisation. Falls das überhaupt ein Wort war.
Wirtschaftskollabisation, Alter.
Wirtschaftskollaps. Aber das Ding ist, das ist ja der Grund, warum du einen Industriestandort hast. Du hast, ja. Du willst eine Fabrik aufmachen? Okay, Kapitän. Habt ihr Arbeiter? Nein? Okay, gut. Energiekosten? Nie. Wie? Wartet mal. Wie viel kostet das jetzt? Was? Ich muss Energie zum Spotpreis bezahlen? Hä? Wie? Okay. Und Steuer. Steuern sind auch hoch. Okay, aber dann würde ich mal sagen, dass du das, deinen Finger so ein bisschen so hier in den Hals, Schnur, hoch, Stuhl, wegkicken, bleibt da hängen.
Und dann Netz unten. Unten einfach Netz.
Es kann ja keiner mehr was machen. Das heißt, du hast
ja, aber das. Guck mal, das Ding ist doch, auf der einen Seite hast du einen Wirtschaftsstandort, der immer unattraktiver wird für große Firmen. Auf der anderen Seite muss man dann überlegen, okay, wenn wir, was ja eher früher oder später gekommen wäre, da nicht mehr mithalten können. Wo sind wir denn noch gut? Boah, das ist richtig krass. Fällt gerade nichts ein. Doch, wir sind doch jetzt die neuen Pharmagötter. Wir können doch so, BioNTech macht doch jetzt einen Krebsimpfstoff, habe ich gehört. Das könnte so das neue Automobil werden von Deutschland.
Vollapokalypse. Ich weiß nicht mal, wie das funktionieren soll.
Krebsimpfstoff?
Ja, ich weiß ja, wie Krebs funktioniert. Das Schlimme ist ja bei Krebs, Krebswachstum passiert ja in jeder Zelle. Das heißt, in jeder Zelle kann ja Krebs werden. Das heißt, Impfstoff gegen etwas Fremdem macht ja Sinn. Das heißt, du holst ein Virus oder ein Keim von etwas Fremdem, tu das hinzufügen.
Dann so, du meinst, dass man Leuten zu Krebszellen spritzt? Ja, das wäre richtig.
Du stirbst einfach direkt.
Du weißt nicht, was du. Ja, dass du die ganze Nation gegen Krebs impfst.
Das stirbt doch jeder.
Ich kenn, nachher rennen alle rum wie so Krabben, Alter.
Ich verstehe nicht, gegen was das sein soll. Also ich will gerne mal mit dem reden. Ich will gerne mal Podcast mit dem machen, weil eigentlich kannst du, Krebs ist ja eine eigene DNA. Es macht ja keinen Sinn. Das passiert ja, er macht ja erst Sinn, wenn du, vor allem hat jedes Organ eine andere Krebs-DNA. Und teilweise, wisst jeder deiner Zellen wird ja zum Tumor kurz. Wenn du Muskelwachstum hast, wenn du krank bist, dann wird jeder deiner Zellen zu Tumor kurz, um bestimmte Erreger zu killen oder um Sachen zu reparieren. Wenn du dagegen impfst, das heißt ja, den mTOR-Pfad zu blockieren oder sowas, also dass du nicht mehr wachsen kannst, dann kannst du aber nicht mehr regenerieren. Ich würde es vielleicht, kann sein, ich bin ein Laie geblendet.
Du bist ein Laie und ich bin noch laienhafter, Alter.
Ja, deswegen.
Aber ich glaube, ich bin wieder ins Fließband, das ist mit so hoch hier, Alter.
Ey, das war für mich faszinierend, weil ich habe nie verstanden, der einzige Job, den ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende durchgeführt hätte, war in der Militärbasis in Wiesbaden.
Ja, da hast du bei warst du bei irgendeinem Taco Bell?
Popeyes und Taco Bell, bei beiden. Da war ich glücklich, hat dir ja mein Cousin erzählt.
Digga, das war so witzig, wir wurden letzte Woche gebucht für so eine Privatfeier von so Edelleuten, nennen wir es keine Namen, die waren zu köstlich.
Die waren wirklich köstlich.
Wirklich köstlich, wurden wir in Wiesbaden gebucht. Und in diesem Lokal, wo das war, kommt dann so ein Typ. Hallo, ich bin ja der Betriebsleiter, stellst bei mir vor und sieht dann Salim. Ey, Cousin, was machst denn du hier? Einfach ein Cousin von Salim, von seinem Stammbaum erklärt. Salim hat wirklich so 400, 500 Cousins und Cousinen, wo keiner durchblickt, weil jeder von den Opas so 900 Geschwister hat.
Ja.
Und das war richtig witzig, weil Salim hatte gar keinen Plan mehr, wer es genau ist, weil er 1000 von denen hat. Für ihn einfach nur so ein Statist.
Ich habe ihn vor allem bei einer Hochzeit gesehen, wo ich auch nicht mehr erinnern
konnte. Ja, genau. Und dann meinte der Typ so, ja, wir haben uns aber auch seit 12 Jahren nicht gesehen oder so. Und dann hat er mir so geile Sachen über Salim erzählt, wo du bei Taco Bell gearbeitet hast. Darf man das erzählen?
Ja, natürlich.
Erzähl ruhig selbst.
Ich habe bei Taco Bell gearbeitet, da wurde diese, also jeder in Wiesbaden wird das kennen, einfach Wiesbaden US-Militärbasis angucken. Da haben die Amerikaner ihre eigene Militärbasis und die hatten da natürlich auch Jobs für so Außenstehende, die nicht Amerikaner sind. Und das habe ich mir natürlich geschnappt, weil ich unbedingt Taco Bell und Popeyes halt sehen wollte, weil ich war halt auch ein Kind, das war während der Schule. Und dann habe ich irgendwann so ein dreckiges Geschäft daraus gemacht, dass ich ja gesehen habe, ich kann ja bei Taco Bell und so einkaufen, aber die da draußen nicht. Dann habe ich angefangen, meinen Cousins und Cousinen, die ich ja nur kannte damals in Wiesbaden, denen über Taco Bell einen doppelten Preis das zu verkaufen. War eine richtige Hehlerei.
Du konntest nur, wenn du auf die Militärbasis kamst, als Ami oder als Deutscher, der gearbeitet hat, da rankommen.
Ja.
Das heißt, du bist dahin, Taco Bell, Kette gibt es in Deutschland nicht. Taco, 3 €. Cousin, 7 Euro.
7. Und er kam dann mit weiteren Cousins. Das war ja wie so Zins. Dann habe ich irgendwann in Bissen nur noch verkauft.
Ja, vor allem so groß wie deine Familie. Das heißt, jemand isst ein Taco Bell, dann kommen 2 neue Cousins dazu.
Ja, 2 neue.
Das ist eine komplette Zellteilung.
Dann habe ich das immer so durch diese Dinger da so durchgeschoben und dann das immer da verkauft. Das war der einzige
Job. Sie essen ein Taco Bell, dann werden sie kurz zum Tumor, dann zum Cousin und dann kommt der nächste.
Tumor, Cousin, weiter. Das war der einzige Job, wo ich mir vorstellen hätte können, das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens zu machen.
Bei Taco Bell? Warte mal, aber du meinst nicht den Job bei Taco Bell, sondern nur diesen Kurier, wo du deine Cousins die Dinger verkaufst, zu doppelten Preis.
Beides. Weil da war ja alles auf Englisch. Das heißt, da habe ich ja Englisch perfekt gelernt. Für mich war das ja wie GTA die ganze Zeit. Und so Schwarze, die so cool geredet haben, die so, yo, what up, Salim, you old Tallywhacker. Ich habe Tallywhacker gesagt, das war so ein anderes Wort für Taliban einfach. So, what up, you Tallywhacker.
Digga, du warst ja 12 Jahre alt, du kannst doch nicht so ausgesehen haben, oder?
Doch, das war krass. Für die war jeder Araber einfach. Und da habe ich mit diesen Leuten da geredet. Und irgendwann kam so diese Erklärung, dieser Typ, der so, why are you so happy in here, man? Ich so, man, it's amazing here. Look, we get to eat and stuff. Und der dann so, listen, this job for you is good. If you my age and working here, there's no goddamn reason to be happy, motherfucker. Ich so, was? Das ist doch geil hier. Die so, nein, Alter, ich bin nur hier, um zu arbeiten, damit ich nicht nach Amerika abgeschoben werde, hat er gesagt. Weil für die realisieren das ja auch nicht. Ich habe mehr verdient als die Amerikaner, die da waren. Das muss dir bewusst sein.
Was waren das für Typen?
Amerikanische Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben haben und die dann da arbeiten, damit die dann noch eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Weil das, was geil
Leute, das ist so straflagermäßig.
Nee, ich will da bleiben, mäßig.
Genau, aber die müssen dann, die werden gezwungen, bei Taco Bell zu arbeiten.
Sie müssen, ja, sie müssen. Und wenn die nicht arbeiten...
Das ist die gleiche Zeit, aber als Firma wie die von Apple.
Genau, wenn die krank sind, dann bekommen die keine Bezahlung. Also nur Deutschland hat ja dieses Sozialversicherungsnetz und diesen ganzen Kram.
Und krass, die arbeiten auf amerikanischem Boden in Deutschland sozusagen durch diese...
Richtig.
Boah, ist ja richtig krass.
Und die haben auch eigene Straftaten. Wenn die da Straftaten begehen, kommt Military Police. Die kümmern sich dann um die und so ein Scheiß. Und dann hat mir der eine so erzählt, dass er da fucking Atomwaffen... Was hat er gesagt? Nuclear Officer. Was hat er? Air Force Nuclear Missile Officer. Das war der. Krass. Du gehst von Nuklearwaffen zu Taco Bell frittieren. Das ist schon ein harter Absturzgebrüll.
Digga, ich würde lieber Taco Bell nehmen als Nuklearwaffen.
Ja, ja, voll. Und dann war das Witzige, dass der dann dahin geht, das ist ein Absnifft. Aber das Wichtige ist, dass das von den Organisationen kommt. Das ist eine Riesenorganisation, die stellt die Leute ein. In Katar, Saudi-Arabien, Dubai und alles, die haben ja, das kann wirklich jeder googeln, das ist richtig witzig, Kafala-System. Das heißt, Kafala heißt Sponsor-System. Das heißt, du privat bist verantwortlich für jemanden, den du ins Land holst. Und wenn der im Land holt, irgendwas macht, haftest du dafür.
Wie so Vertrauensschüler.
Genau. Das heißt, wenn du da bist, du bist hier so ein reicher Bursche, wenn du in Dubai, Saudi-Arabien, irgendwo da im Nahen Osten wohnst, kannst du dieses Kafala-Agreement benutzen, wenn du zum Beispiel eine Haushälterin brauchst, so eine Putzfrau.
Dann, du bürgst quasi für die.
Du bürgst, du sorgst für ihr Visum, du sorgst für alles, für ihre Arbeitserlaubnis und sie kommt und arbeitet nur noch. Das heißt, dann funktioniert das wie bei deinem Holztyp. Das heißt, dein Holztyp hat euch gekafallert, theoretisch. Der ist zu euch gekommen, hat dich abgeworben von einem... Das, was dein Onkel, was du erlebt hast, ja. Das passiert weltweit mit importierten
Gastarbeitern. Das Witzige ist ja, der hat, das war wirklich gefallen, weil der hat auch für uns gebürgt.
Meine ich ja.
Weil auf der anderen Seite, der hat zwar nicht gut gezahlt, aber immer wenn es irgendwo Stress gab, hat er es geregelt.
Genau. Und so funktioniert...
Das ist wie Zuhälter eigentlich.
Zuhälter,
oder genau. So ein Holzzuhälter.
Holzzuhälter, genau. Und wenn du zum Beispiel in Dubai bist, machst du eine Stellenanzeige, da kommt keine Putzfrau, du kriegst keine. Weil, ist ja logisch, weil jeder Gastarbeiter ist ja von jemand anders gekafallert.
Stimmt.
Das heißt, teilweise sind ja, um diesen Kreis zu Katar zu schließen, Katar, das Land, hat ja gar keine Möglichkeit, irgendwen zu unterdrücken. Weil es sind ja nur 20 Kataris. Ist ja wie Liechtenstein, das sind nur 3 Leute. Du musst ja eine Mehrheit sein, um Leute zu diskriminieren. Aber die sind ja nur zu 20. Das heißt, 90% von dem ganzen Land sind ja nur importierte Arbeitskräfte. Und wenn du dann googelst, wer diese Stadien erbaut hat, das sind ja deutsche, Schweizer Firmen. Weil keiner von den Arabern weiß ja, wie man Stadien baut. Das heißt, die sagen, Gabriel, hier hast du den Deal, deutsche Firmen. Gabriel, du darfst die Stadien erbauen, hier hast du Cash, mach. Und dann gucken die, wie kann ich Arbeitskräfte besorgen? Hier, der Arbeitsmarkt ist ja räudig. Kafala-System. Das heißt, die Firmen gehen dann woanders hin, Kafala, 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 wie dein Holzheini. Der sagt dann zu dem, hey, wie viel kriegst du denn hier bei dem Rikscha-Fahren? Bruder, ich kriege 3 Euro. Weißt du was, bei mir kriegst du 3,10 Euro. Thank you, Bruder. Kommst du mit? So funktioniert das.
Vor allem, der hat nicht mal über einen Monat hinweg sich mit nach Hause fahren lassen, um zu verhandeln. Der ist direkt mitgekommen aus Tibet oder so, wo die herkommen. Für 10 Cent mehr. Wäre ich sowas von safe bei der Rikscha gefahren. Wenigstens mal hochhandeln können, Alter.
So funktioniert das ja. Ja, ja. Das heißt, du kannst jetzt als Medien entscheiden, auf was du das Augenmerk legst. Legst du es auf den, der persönlich dafür sorgt, dass es den Mitarbeitern räudig geht? Oder legst du das Augenmerk darauf hin, in welchem Land die sich befinden?
Ja, es müsste eigentlich mehr so eine Mischung sein, das stimmt schon.
Genau.
Ja, es ist sowieso alles immer cool. Ich bin auch kein Freund von Katar. Ich habe auch die WM nicht geguckt, außer Finale versehentlich.
Aber das mit deinem Holz war mega Beispiel, Alter. Dieser Holz-Willy, der dir das gezeigt hat. Und nebenbei lernst du noch so was anderes. Das war eigentlich das, was uns das richtig verbindet.
Learn for life, ne? Der Typ hat mich wirklich, wie gesagt, durch seine Schlitzohrbetrügereien lernt man fürs Leben, sich in Zukunft nicht mehr abziehen zu lassen. Weil bis dahin bin ich immer so blauäugig durchs Leben gelaufen. Und dann so nach dem habe ich mich auch selbstständig gemacht. Das erste Mal mit 18 und habe so neben dem Studium ein paar Sachen gemacht. Da wusste ich auch immer, wie man verhandelt. Danach kamen nur noch diese beiden aus der Brücken, die Namen nennen wir es nicht, die mich noch hart abgezogen haben über mehrere Jahrzehnte. Aber sonst ist eigentlich alles luftig gewesen.
Ja. Na, ich merke auch im Saarland. Also Saarland, wir waren jetzt über ganz Weihnachten dort fast. Und da war ich ja kurz bei meiner Familie in Bad Kreuznach und so. Und da merkt man diesen Zusammenhalt aber noch.
Das ist krass, ne?
Das ist hart. Bei mir in Bad Kreuznach, im Saarland, da kennt jeder jeden. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Es ist sowas von geil. Weißt du, wenn du in Stuttgart oder Berlin oder in Köln oder sonst wo bist, so mega unpersönlich. Selbst im eigenen Haus, eigene Straße, es juckt keinen. Wenn im Saarland was ist, ist auf der einen Seite nervig, weil du kannst dich irgendwo hinbewegen, ohne dass jemand so Fernglas genau weiß, was abgeht, weil er gerade draußen am Kehren ist und das gesehen hat und dann so Notizen macht und dann beim saarländischen Geheimdienst das alles meldet. Das ist so ein bisschen Stasi-mäßig. Aber auf der anderen Seite dieser Zusammenhalt. Man hört so, ja, der Lord hat sich den Fuß gebrochen, zack, klingelt's. Hier hast du Kuchen, zack, hier sind 9 Kisten Bier, da hast du Schwenker, hier hast du Lord Immes, da hast du einen neuen Fuß. Also bist du komplett versorgt von allen Seiten. Und was halt krass ist, man muss im Saarland, wenn man wirklich Saarländer ist und die Leute kennt, eigentlich kaum Geld ausgeben, weil das ganze Saarland nur auf Barter-Deals basiert. Der eine ist Anwalt, der andere ist Steuerberater, mach du mir Steuererklärung, hole ich aus dem Gefängnis. Dann der nächste ist Bäcker, der andere ist Metzger, ne, der Klassiker. Und so funktioniert das ganze Saarland. Also im Saarland, no shit, ein Monat im Saarland ist für mich immer günstiger als ein Tag in irgendeiner deutschen Großstadt.
Dicker, Das stimmt. Erstens komplett. Bad Kreuznach ist das 1:1 genauso. Da ist so richtig, ich komme am Bahnhof raus und direkt kennt mich jeder von jeder Seite. Die so, ey, bist du?
Du bist ja wahrscheinlich einer der prominentesten Bad Kreuznach. Wie viele Einwohner hat die Stadt?
100.000 vielleicht, weiß ich nicht.
Wer kommt noch aus Bad Kreuznach außer dir? Kennt man irgendwen?
Weiß nicht. Ich glaube niemand.
Bestimmt, bestimmt so zwei Jongleure und drei Dichter. Und
Digga,
wahrscheinlich neun von deinen Fake-Identities, die auch Bad Kreuznacher Wohnsitz haben.
dein Vater ist so eine megamäßige Legende. Ich glaube, das ist so wie mit Bad Kreuznach. Wenn man irgendwo anders hingeht, also weil man da aufgewachsen ist, weiß man es nicht zu schätzen. Aber wenn du da hingehst und dann erst siehst, dass das Bad man sich verdienen muss. Dieses Bad ist ja ein Titel. Es gibt ja auch Städte, die haben diesen Bad-Titel verloren, wie Bad Aachen. Und irgendwann waren in Aachen so viele Heroin-Junkies, dass sie gesagt haben: Ey, das hier hat nichts mit Erholung zu tun, wir entziehen euch euer Bad. Und Bad Kreuznach geht man dann so in dieses Kurviertel und so, was ich als Kind damals für voll genommen habe. Und dann merkt man es, wie fresh das ist. Und genauso ist es mit deinem Papa. Dass du, bei der Dutch, dass dein Papa ist, ist das für dich so Standard, deine Familie. Aber ich war jetzt 4 Tage mit denen. Ich weiß nicht, ob das, weil du hast ja auch meine Familie
Ja,
kennengelernt,
wir
ein
haben ja auch
Teil
zusammen
davon.
Weihnachten gefeiert. Also Salim war bei meinen
Und
Eltern
du hast ja auch, und
Weihnachten.
Tag davor waren wir ja da habe ich ja
Tag danach.
meine Brüder und meine Cousins dir vorgestellt, die Crème de la Crème. Und da habe ich dir die vorgestellt, und wenn man da so sieht, deine Familie, dein Vater, allein was der für Stories mir erzählt hat, dass er einmal beim BND-Verfassungsschutz im Kreuzverhör war, das steht ja noch auf meiner Löffelliste, das ist ja noch auf meiner To-Do-Liste. Einmal vom. Einmal.
Lass mit dem Gerät, darfst du das im Podcast
Ja,
erzählen?
na klar. Und
Darfst du
dann.
die Story erzählen? Weil ich weiß nicht, wo die Story erzählen sollte.
Dein Vater ist so eine Legende. Ich war die ganze Nacht mit ihm. Und dann hat er dich ja angeschissen, dass du weg warst. Und ich so, nein, warum angeschissen? Das ist köstlich. Der hat ja nicht gecheckt, dass ich.
Du wolltest nicht, dass ich beim Verhör dabei bin.
Ja, ich wollte das nur dein Papa. Ich wollte
Ja,
den Papa
genau.
für mich alleine haben. Deswegen war das hier Jackpot. Dann, warte, ich muss ihn kurz fragen, ob das okay ist. Ich rufe ihn mal kurz ein. Warten wir, bis er rangeht. Weil die Story ist
Musst
legendär.
du wirklich ein Go holen, Alter.
Ja, ich hole mir ein Go. Warte. Sonst tut er mich direkt zurück Kafala. Warte, sonst muss ich direkt Kafala-System zurück nach Katar gehen. Warte. Aber sag das nicht mit Podcasts und so. Ich frage einfach.
Ich muss fragen, Alter. Du kannst nicht veröffentlichen.
Ja,
Wer hört
okay.
den?
Ach so.
Papa hört den, Mann. Also musst du ihn wirklich fragen. Sonst können wir es nicht machen.
Ja, okay, dann tue ich es lieber zensieren. Ich glaube, der geht nicht ran.
Ja, oder? Was auch geht's?
Ich sage
Nee, was
einfach einen
auch
anderen
geht's?
Namen.
Wir machen Cliffhanger und du erzählst in der nächsten Folge, wenn du bis dahin Go geholt hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ja sagt. Nur ich weiß nicht genau, ob das. Ja, was der schon erlebt hat, Alter.
Ja, das ist ja Yves, das ist ja,
Der hat ja
das
in
war ja
Berlin gewohnt,
nichts.
weißt du? Der hat wirklich einiges erlebt.
Ja, da war
Aber vor
ja.
allem Berlin-Wendezeit, ne? Der hat da wirklich.
Ja, und das war ja eh. Und da hat ja Rudolf Hess seinen Knast, ist ja jedes Mal dran
Genau,
vorbeigejoggt.
das hat er mir auch mal erzählt. Also, das kann man ruhig erzählen.
Oh, Heißt.
Was, Spandau oder so?
Spandau.
Ja,
Ja,
genau,
Spandau.
wo Hess im Knast saß, in Spandau, hat er irgendwo in der Nähe seine Joggstrecke gehabt und der ist immer an Rudolf Hess, der im Garten stand
Vorbeigejoggt.
mit seinem Stock vorbeigejoggt. Und einfach Hess immer
Crazy.
gegrüßt.
Ich
Guten
habe
Tag.
jedes Mal
Einfach Rudolf
Gänsehaut
Hess
bekommen.
gegrüßt beim
Gänsehaut.
Joggen, Alter.
Gänsehaut. Weil die waren da, wo ich bei deinem, da wo ich, da wo wir bei deinem Opa, Rest in Peace, die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, ne?
Ja.
Mit deinem Opa. Dann war genau zu dieser Zeit war
Ja.
dein Vater da zu Besuch.
Wo?
In Berlin, wo war das? Berlin, wo deine Oma wohnt.
Tempelhof.
Tempelhof.
Ja.
So, und dann an dem Ort dort war irgend so ein Anschlag gegen irgend so einen Moslem. Wir wissen nicht genau was. Auf jeden Fall ist ein Anschlag gegen den passiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der noch lebt oder tot ist.
Aber jetzt erzählst du doch die BND-Story.
Nein, das ist eine andere Story. Und dann war an dem, dadurch, dass da, wo wir waren, das war ja mitten im Nichts. Weißt du
Ja.
noch? Das war ja,
Ja.
also deine Oma wohnt voll abgelegen.
Ja.
Ergo, wenn es abgelegen ist, heißt das, da gibt es wenig Sendemasten. Das heißt, die gucken, welche
Warte,
Handys.
meine Oma abgelegen wurde mitten im Tempelhof, Alter.
Ja, aber in Tempelhof sind nicht so viele Sendemäste. Das meine ich.
Das weiß ich
Das
nicht.
heißt, die gucken, welche Sendemast. Du bist ja zu jeder Zeit, ist ja dein Handy mit einem Sendemast verbunden.
Ja.
Die kommunizieren ja die ganze Zeit.
Genau, das ist so, wenn du so Straftäter
Genau, und
ortest.
bei so Terrorakten, bei so Anschlägen, da ist nicht die Polizei zuständig, sondern direkt die höchsten Champions,
Ja.
BND und sowas. Und die haben dann geguckt, ey, dieser Sendemast, da müssten wir doch die Täter darüber finden können, wenn wir einfach nur gucken. Und an dem Tag waren zufällig wenige damit verbunden. Zum Tatzeitpunkt waren wenige nur mit dem Sendemast verbunden. Das heißt, die wählen direkt, gucken die diese Handys an und laden direkt diese Leute, die damit verbunden waren, zur Vernehmung. Weil diese BND-Spezialisten sind die Meister im Verhör.
Ja.
Und die gucken dann, verhören dich dann und gucken dann, ob du was mit dem Anschlag zu tun hast oder nicht. Und dann haben die einfach so, weil dein Papa deine Oma besucht hat, war er da mit dem Sendemast verbunden. Da haben die gesagt: Herr Andres, kommen Sie, wir haben ein Verhör. Und der dann so, was zur Hölle? Der wusste ja, dein Vater ist ja der netteste, rechtschaffenste
Mensch also, der Welt.
Also wenn ich die Wahl hätte, wer Gerechtigkeit entscheiden sollte, wäre das niemand von meiner Familie, sondern es wäre nur dein Papa.
Ich habe noch nie wirklich der Gerechteste, den ich kenne.
Recht, Herz am rechten Fleck. So, und er, den haben die dann eingeladen. Da war das so speziell in so einem Undercover-Bunker irgendwo. Und dann auf einmal haben sie die runtergegangen. Die so, ja, was haben sie mit dem Tod von Abdullah Hawi Qan'an al-Azadi? Der Name ging so einen halben Tag. Was haben sie mit dem zu tun? Die so, ist denn der Typ, Alter? Keine Ahnung, wer das ist. Die so, doch, sie waren bei ihm da. Hören die den? Das wollt ihr mich verarschen, was wollt ihr?
Und dann den dachte, so, also verstehen sie Spaß wahrscheinlich.
Genau, er hat gedacht, das finden sie Spaß. Und die dachten, wir haben den, weil dein Vater sieht ja auch aus wie ein Türke, theoretisch.
Mein Vater sieht tatsächlich aus wie so eine Mischung aus Terrorist und Dönermann.
Ich genau.
Das ist wirklich krass.
Komplett.
Er sieht, also ich sehe ja auch nicht deutsch aus, aber er hat das Game abgesteppt. Also
genau.
Jeder Türke ist neidisch auf sein Aussehen.
Richtig.
Der sieht es türkisch aus, was man aussehen kann.
So richtig, das ist dicke Schnurrbart. Und das heißt für die BND, die kannst du auch keinen Vorwurf machen. Weil wenn ich, dein Papa sieht, passt perfekt da rein. Und dann denkt man so, Türkei, Clan, irgendwie sowas. Und dann fängt er auch noch an, so saarländisch zu reden in Berlin. Denken, ja, safe, das ist so ein türkischer Dialekt. Die wissen nicht, was es ist. Und dann haben die ein Kreuzverhör genommen. Und der so, nein, ich war an dem Tag bei meiner, bei hier, bei der Oma. Dann mussten die das beweisen und dann, oh, entschuldigen Sie die Störung. Dann haben die da rum weitergejagt. Was mich da so traumatisiert hat, war, was die für Mittel haben, dass die da so diese Sendemäste auslesen, um da irgendwelche Leute da weg zu vernaschen. Das war krass. Das ist noch auf meiner Hitlist, Mann. Das ist der BND, mich anruft, die so, Gabriel, kommst du mal kurz? Mich mit dir, wir haben dir ein paar Fragen zu stellen. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn du von der Polizei oder sowas eingeladen wirst und unschuldig bist. Dann kriegst du ja das Beste daraus, ohne die ganze Zeit Eierschwitzen zu haben.
Verstehst du? Was heißt denn das Beste daraus? Das ist ja nicht wie so ein Stay, meinst du dann Infos für dich privat?
Ja, so ein privates Erlebnis, ohne dass das deinen Kopf kostet.
Du bist der einzige Mensch, der so ein BND-Verhör als privates Erlebnis abstempelt. So bei Jochen Schweizer kannst du es buchen. Falsch besprungen oder BND-Verhör? Privates Erlebnis, Alter. Du bist so ein Tschetschener, Alter. Er macht so Wellnessurlaub in Guantanamo. Das ist so mit Salzwasser Waterboarden. Aber ist doch Spa.
Weil du verstehst nicht, diese Deutschen sind eine neue Art von Deutschen. Diese BND-Agenten, das sind ja ausgebildete Kriminelle. Verstehst du, was ich meine? So Spionen.
Ja, voll. Also ich kenne auch jemanden, da reden wir jetzt nicht im Podcast drüber.
Ja, hast du mir erzählt. Warte mal, ich stehe eigentlich kennen. Lebt er noch? Aber lebt er?
Ja, lass nicht im Podcast.
Privat, wir reden
lass
privat.
Nicht im Podcast drüber
ja, okay, wir reden privat
drüber. Wir sind eh schon auf Verfassungsschutz, wenn ich jetzt
ja,
darüber
rede. Privat darüber. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, ich habe nicht nachgebohrt.
Nein.
Jetzt, wo ich so ein Teil...
Direkt Feierabend.
Ja, okay.
Jetzt keine Rückfragen.
Nein, nix. Jetzt, wo ich so ein Teil von deiner Familie kennengelernt habe, bin ich echt...
ganz. Keine Rückfragen, nicht gar keine Fährten legen, nix.
Ja, ich will nur die Infinity-Steine sammeln.
Ganz wichtig, Leute. Schönes neues Jahr.
Ja, frohes neues Jahr.
Ich sitze hier komplett verschwitzt mit Corona. Ja, weil ich im Husten bin. Ich habe meinen Husten ein bisschen unterdrückt mit zwei Bananen für euch, dass ihr nicht so eine Hustenfolge kriegt.
Jawohl.
Aber ich bin wirklich am Upcracken.
Aber haben wir es gestern
Silvester gefeiert? Shoutout an Salim Samato und seine Niepel, dass er das sich hier anstecken lässt von mir.
Ja, ich liebe das.
Challenge accepted. Und was geben wir Leuten mit fürs neue Jahr? Was ist so das, was wir den Leuten mit auf den Weg geben?
Hey Leute, 2023 an alle Türken. Bleibt stark, bleibt standhaft. Alle anderen auch standhaft bleiben.
Was hat das mit den Türken jetzt zu tun?
Von den Türken zuerst.
Ach so, okay. Das war's. Die Türken und die anderen.
Türken und die anderen.
Nein, wie gesagt, lasst euch nicht unterkriegen. Hört fleißig Vitamin X. Gönnt euch das hier. Und wenn die Welt untergeht, versprochen, wir werden trotzdem noch hier sitzen.
Genau, jeden Sonntag. Bis jetzt haben wir keinen Sonntag nicht gesendet. Jetzt laden wir es doch jetzt schnell hoch. Und dann haben wir auch
kurz vor 12, wir schaffen es
gerade. Nein, kurz vor 10, wir schaffen das locker.
Na, guck mal, die Uhr ist noch umgestellt. Es ist 23.47 Uhr, wir schaffen es gerade so.
Okay, Attacke, bis gleich.
Ciao, ciao. Eine Stunde noch.